Na, wie geht's? Ein Podcast des Krankenhauses Rummelsberg über die kleinen und großen Fragen der Gesundheit. Weil Gesundheit uns alle angeht.
Willkommen zurück. Es war nun längere Zeit still in unserem Podcast-Feed, aber wir waren nicht ganz untätig. Wir haben 3 neue Chefärzte an der Klinik und damit 3 neue Leistungsbereiche. Einen Leistungsbereich und einen Chefarzt wollen wir heute mal vorstellen. Es geht um die Viszeralchirurgie.
Moment, ich glaube, das musst du erstmal erklären.
Guter Einwand, Eva. Stimmt, die Viszeralchirurgie muss ich erstmal erklären. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter steckt die Bauchchirurgie, ein sehr großes Feld von Darm über Hernien bis Gallensteine. Heute soll es um Darm und Darmkrebs gehen und alles, was da dran hängt. Wenn Sie nicht Arzt geworden wären, was wäre es, wenn Henne dann heute?
Tatsächlich hätte mich das Jurastudium noch gereizt, allerdings nicht als Rechtsanwalt, sondern ich wäre gerne in den Staatsdienst gegangen als Staatsanwalt oder in der Richtertätigkeit. Dazu muss man aber einen sehr guten Abschluss liefern und 6 Jahre Jura zu studieren, ohne zu wissen, ob man diesen Abschluss dann performt, um dann etwas zu machen, was einem doch oder was nicht das Ziel ist. Das war mir zu heikel. Und Medizin hat mich tatsächlich von Kindesbeinen an interessiert. Also ich habe früh durch die Familie Kontakt zu Ärzten gehabt und fand das immer spannend und war auch sehr bald fixiert auf die Chirurgie. Und da bin ich ja dann auch gelandet.
Sehr schön. Sie sind jetzt zum 1. Mai, ich sag mal in Anführungszeichen, von der verbotenen Stadt nach Nürnberg gewechselt. Was waren Ihre Beweggründe dafür und warum haben Sie Ihre Komfortzone, wie es ich jetzt interpretieren würde, verlassen?
Ja, weil, also ich war sehr lange tabuisierten Stadt, oder wie haben Sie es genannt?
Ja, verbotenen Stadt.
In der verbotenen Stadt. War da auch sehr glücklich und zufrieden und habe da, wie gesagt, auch viel lernen dürfen. Aber so eine Karriere hat dann irgendwann, wenn man an derselben Stelle bleibt, natürlich auch ein Ende. Und zur rechten Zeit kam dann das Angebot hier vom Krankenhaus Rummelsberg, ob ich mir vorstellen könnte, eine Viszeralchirurgie hier aufzubauen. Und dann habe ich erst einmal gesagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und habe aber am selben Abend mir überlegt, wie man aus einer orthopädischen Klinik ein auch für die Viszeralchirurgie taugliches Krankenhaus machen kann. Und wenn man dann so ein Wochenende damit verbringt, sich damit auseinanderzusetzen und Pläne zu schmieden, ich glaube, dann ist es schon passiert. Und dann habe ich den Herrn Stauch, den Vorstand des Krankenhauses, kennenlernen dürfen, der auch ein sehr visionärer Mensch ist und trotz seiner betriebswirtschaftlichen Ausrichtung, die er haben soll und haben muss, durchaus ein offenes Ohr für medizinische Belange hat und auch ein großes Verständnis dafür, was man als Chirurg braucht und wie das weitergehen kann und sollte. Sind wir da schnell übereingekommen und dann die Klinik gestartet.
Sehr schön, glücklicherweise. Jetzt haben Sie es angesprochen, die Viszeralchirurgie, Ihr Fachgebiet. Erklären Sie uns das nochmal. Also was ist Ihr Fachgebiet und vor allem, wo fängt es an, wo hört es auf? Ich meine, die Orthopädie ist auch ein großes Fach, aber wir sind ja hier sehr spezialisiert, sodass ein Chefarzt nur für einen Bereich, also in Anführungszeichen nur zuständig ist und einer dann den ganzen Tag zum Beispiel die Füße macht. Bei Ihnen ist ja das doch jetzt ein bisschen anders.
Genau, also die Viszeralchirurgie befasst sich überwiegend mit den Organen des Bauches und deren Erkrankungen, also angefangen bei der Speiseröhre über den Magen, Leber, Bauchspeicheldrüse, auch die Milz gehört in unser Arbeitsgebiet. Da ist so ein bisschen die Schnittmenge mit der Unfallchirurgie, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, dass man bei einem schweren Unfall, Sturz oder Autounfall eine Milzverletzung, eine Milzruptur haben kann. Und da sind wir dann aufgerufen, auch diesen Traumapatienten, diesen unfallchirurgischen Patienten mit zu versorgen und im Idealfall die Milz zu erhalten und zu operieren oder auch die Milz zu entfernen, da man ohne Milz mit wenigen Einschränkungen bzw. Maßgaben gut leben kann. Dann geht es weiter über den kompletten Dünndarmbereich bis hin zum Dickdarm und zum Mastdarm und auch dem Ausgang, also dem Anus mit den proktologischen Krankheitsbildern. Dazu gehört die Schilddrüse mit den Nebenschilddrüsen als Halsorgane. Die Tumorchirurgie eben, also Krebs der Bauchorgane, des Magens, der Leber, des Darmes und auch natürlich die sogenannten Hernien, die hatten Sie eingangs ja schon angesprochen. Das heißt, die Bauchwandbrüche, das wäre das deutsche Wort dafür, das, was man am häufigsten kennt, ist der Leistenbruch. Oder auch der Nabelbruch, das passiert immer da, wo Schwachstellen im Bauplan sozusagen sind, also in den Leisten, wo gerade bei uns Männern der Samenstrang durch die Bauchdecke hindurchgeht oder im Nabelbereich, wo im Mutterleib noch die Nabelvene hindurchgeht, bleiben einfach Schwachstellen und da kann sich dann Eingeweide nach außen drücken. Und das Ganze kann natürlich auch eine Folge einer Operation sein. Also immer wenn man Narben hinterlässt, bilden auch die eine Schwachstelle, die schlussendlich zu einem Bruch an dieser Stelle führen kann.
Ja, sehr vielfältig auf alle Fälle Ihr Fachgebiet. Jetzt mal eine Frage, haben Sie ein Lieblingsorgan? Sie haben so viele aufgezählt. Also
tatsächlich habe ich mich die letzten Jahre sehr viel mit der onkologischen Chirurgie beschäftigt, also der Tumorchirurgie, und habe in meiner alten Klinik auch das Darmkrebszentrum koordinieren dürfen, sodass das natürlich etwas ist, was ich sehr viel gemacht habe und auch gern mache, weil man den Patienten da oft operativ helfen kann. Denn der Chirurg ist trotz aller Chemotherapie in aller Regel der Einzige, der die Patienten beim Darmkrebs wieder gesund machen kann. Da ist so ein bisschen Wandel auch gerade, aber unterm Strich kann man das noch so subsumieren. Und natürlich ist die Oberbauchchirurgie für einen Viszeralchirurgen immer das, was sehr spannend ist, weil sie anatomisch einfach anspruchsvoll ist. Und
Okay, spannend. Warum wird man eigentlich Viszeralchirurg? Ist es bei Ihnen, das, weil Sie jetzt, wie Sie es gerade beschreiben, der Gesundmacher dann sind? Oder ja, warum nicht Neurologe, warum nicht Orthopäde? Sie haben auch gesagt, es gibt familiäre Prägung. Gab es irgendeinen Aha-Moment? Warum Viszeralchirurgie?
Ach, das kann ich so gar nicht sagen. Also mir war klar, dass ich Mediziner werden wollte und dass ich Chirurg werden möchte dann irgendwann. Und als ich angefangen habe zu studieren, war das noch gar nicht so sehr in die Fachgebiete unterteilt, sondern da gab es den Chirurgen, der sich dann im Weiteren differenziert hat. Also man hat die Unfallchirurgie, die Bauchchirurgie, alles miteinander noch betreut in der Anfangszeit. Und das hat sich ja in den letzten, sagen wir mal so 15, 20 Jahren dann auseinander dividiert, sodass es mittlerweile auch durchaus üblich ist, nicht mehr Chirurg zu werden und sich dann zu spezialisieren, sondern man wird gleich Unfallchirurg oder wird gleich Viszeralchirurg oder wird gleich Gefäßchirurg. Und nach dem Studium war ich dann in einer sehr gut funktionierenden und sehr harmonischen und sehr gut aufgestellten viszeralchirurgischen Abteilung. Und das ist sicherlich auch immer eine Motivation, das kennt jeder, dass wenn man in einem Team arbeitet, was gut funktioniert, wo es menschlich harmoniert, dass man da dann auch Freude an der Arbeit hat. Und ich habe dann, wie gesagt, relativ bald entdeckt, dass mir das liegt, dass ich Spaß dran habe, mich da weiterzuentwickeln, dass die Patientenbetreuung mir gefällt. Und ja, warum bin ich nicht Neurologe geworden? Ist schwierig zu beantworten. Das ist, warum sind Sie nicht Automechaniker geworden?
Ja, klar.
Das ist so, es gibt, man hat halt Dinge, die einem mehr liegen und besser von der Hand gehen. Und für mich ist tatsächlich die Zeit im Operationssaal auch etwas, was mir gut tut, was mir Freude bereitet und was ich, glaube ich, ganz gut kann.
Wenn wir jetzt schon bei den Klischees sind, der Orthopäde hat ja seinen Goniometer oben in der Arztkitteltasche stecken, der Neurologe sein Hammer. Was hat denn der Viszeralchirurg? Also sein Skalpell oder wie würden Sie das beschreiben?
Ich sage meinen Patienten immer, ich schaue mal auf ihren Bauch und Sie wissen ja, der Chirurg schaut mit den Händen. Also für uns ist tatsächlich ganz wichtig die Palpation, wie wir das nennen, das Abtasten des Bauches. Ist der Bauch weich? Ist er hart? Kann man irgendwo eine Resistenz tasten? Und auch das Stethoskop. Und man kennt das immer vom Hausarzt, wenn der auf die Lunge hört.
Ja.
Aber wir hören uns ganz gerne nochmal den Darm an, was vor allem nach einer Operation interessant ist, ob der wieder seine normale Bewegung aufnimmt und den Nahrungsbrei transportiert oder ob der noch träge drin liegt oder auch bei Erkrankungen wie einem Darmverschluss hat der Darm eine gewisse Gewebespannung, die er braucht oder ist er sehr ausgeleiert. Das kann man eigentlich ganz gut hören und einschätzen.
Was hört man da? Also nehmen Sie mal mit den Laien. Sie legen jetzt Ihr Ohr sozusagen auf den Darm.
Genau.
Nach was gehen Sie?
Also jeder kennt so ein bisschen Gluckern im Bauch und wir hören das einfach mit dem Stethoskop etwas differenzierter und etwas detaillierter. Normales Darmgeräusch klingt so ein bisschen wie das Gurgeln, was man kennt. Und dann gibt es eher metallische Klänge, das heißt so, weil es auch so klingt, als würde es so ein bisschen in einem Wasserfass sein, kann man sich vorstellen, wenn der Darm aufgedehnt ist, weil irgendwo ein Passagehindernis ist es und da Luft im Wasser oder in der Flüssigkeit hin und her blubbert, wie das klingt. Oder es sind sehr vereinzelte Darmgeräusche und der Darm ist sehr träge oder man hört sehr, sehr rege Darmgeräusche wie bei einem Magen-Darm-Infekt. Das Ergebnis der regen Darmtätigkeit kennen wir und das, so hört sich es dann auch an im Bauch und so kann man das ganz gut differenzieren.
Spannend. Ich finde, Sie sind ein bisschen warm geworden. Ich würde Sie mal mit dem einen oder anderen Vorurteil konfrontieren und Sie dürfen das gerne dann revidieren oder so stehen lassen oder dazu was sagen. Vorurteil Nummer 1, die Chirurgen operieren zu schnell. Was sagen Sie dazu?
dass das ein pauschaler Vorwurf ist, das ist ja ganz furchtbar, als ob Sie sagen, Frauen können nicht Auto fahren. Das darf man doch nicht tun. Also natürlich gibt es sicherlich Chirurgen, die aus unterschiedlichen Beweggründen sehr großzügig in ihrer OP-Indikation sind. Ich finde, die Kunst an der Chirurgie kann auch mal sein, nicht zu operieren und an Patienten zu observieren, ohne ihm damit einen Schaden zuzufügen. Das ist jetzt bei dem jungen, gesunden Menschen, bin ich auch jemand, der, wenn es eine Indikation gibt, eher großzügig bin und sagt, dann schauen wir in den Bauch rein, dann wissen wir es sicher. Ein Beispiel ist die Blinddarmentzündung. Das ist ja nach Kulturkreis ganz unterschiedlich, wie man das handhabt. In Europa ist es durchaus üblich, dass man das klinisch beurteilt. Und da gibt es auch sehr, sehr gute klinische Zeichen dazu. Es gibt sogar Scores, die nahezu keiner verwendet, aber die gäbe es theoretisch. Sodass man sagt, wenn viele Indizien dafür sprechen, dann würde man in den Bauch mittlerweile ja minimalinvasiv, also mit Laparoskopie hineinschauen.
Ja.
Und den Blinddarm sich anschauen, vor allem, weil man auch den Vorteil hat, dann die weiteren Organe anzugucken und auch zu schauen, ob es eine Aussackung am Dünndarm gibt, die immer eine Differentialdiagnose der Blinddarmentzündung ist. Im angloamerikanischen Kulturkreis ist es üblich, dass die Patienten in aller Regel bei Bauchschmerzen ein CT kriegen und dann weiß man natürlich immer relativ sicher, es ist eine Blinddarmentzündung, die dahinter steckt, ja oder nein, und vermeidet sozusagen einmal die Operation bei Patienten. Hat aber die Strahlenbelastung des CTs. Und ob man daraus jetzt ableitet, der Europäer operiert jetzt zu früh oder nicht, das muss jeder für sich selber wissen.
Okay, zum Blinddarm kommen wir gleich noch. Mhm. Ich setze noch einen drauf. Vorurteil Nummer 2, Chirurgen sehen nur den Bauch, nicht den Menschen.
Auch das ist natürlich wieder sehr allgemein formuliert. Ein guter Chirurg sieht nicht nur den Bauch, sondern den Menschen. Es fängt ja mit einem Gespräch an und man muss die Patienten immer mitnehmen. Ich sage meinen Patienten immer, dass die Genesung nur als Team funktioniert. Und ein Teil des Teams sind wir Ärzte, ein Teil des Teams ist das Pflegepersonal und auch die Physiotherapeuten und wenn nötig auch die Psychologen, natürlich auch das Laborteam und die Radiologen, die man immer so ein bisschen vernachlässigt, weil man sie nicht so häufig sieht. Aber ein wichtiger Teil dieses Teams ist natürlich auch der Patient. Also sich ins Bett zu legen und zu sagen, mach mich gesund, funktioniert leider nicht. Sondern man muss mitmachen. Und es gibt Situationen bei komplexen Krankheitsverläufen, wo das tatsächlich auch ein hartes Training ist. Ich vergleiche das gern mit einem Training für einen Marathon. Man kann nicht heute aufstehen und sagen, ich laufe morgen Marathon, sondern man muss jeden Tag sich quälen und bis an die Schmerzgrenze gehen. Und so ist es dann leider auch im Genesungsprozess nach großen und komplexen Operationen. Ich bin immer sehr dankbar, wenn auch Familienangehörige dabei sind, die das Ganze auf ihre Art unterstützen. Und da hat jeder eben, wie gesagt, seine Profession. Die Angehörigen dürfen ein bisschen pampern und gut tun und auch mal was Nettes mitbringen an Foto, Musik oder weiß der Herrgott was. Und so haben wir dann alle unsere Rolle, die die Genesung des Patienten vorantreiben kann.
Ja, jetzt haben wir schon von vielen Indikationen und OPs auch gesprochen. Was ist denn eigentlich die häufigste OP in Ihrem Fachbereich?
Kann ich Ihnen tatsächlich so nicht beantworten. Also ich glaube, die Appendizitis ich habe kürzlich einen Vortrag über das akute Abdomen gehalten, also eine Erkrankung oder ein Symptom ist es ja ehrlicherweise, mit akut auftretenden Bauchschmerzen und Zeichen der Bauchfellreizung bis Entzündung. Mhm. Und das ist am häufigsten die Blinddarmentzündung, also die Appendizitis, die Patienten in die Notaufnahme führt und die dann auch zu einer primären Notfalloperation führt.
Okay.
Ansonsten, ja, Darmkrebs ist natürlich etwas, was je häufiger die Patienten zur Vorsorge gehen, umso geringer es aber immer ein Thema bleibt und auch eine zunehmende Inzidenz, also eine zunehmende Auftretenshäufigkeit hat. Mhm. Auch Bauchwandbrüche, Leistenbrüche ist etwas, was wir durchaus häufig sehen.
Die gängigsten Eingriffe, also ich habe mich ja natürlich ein bisschen vorbereitet auf unser Gespräch, sind immer eine Tomie, also eine Entfernung. Und da wir ja jetzt schon ein bisschen provokativ unterwegs waren, sind Sie dann eigentlich der Spezialist in der Disziplin des Wegnehmens?
Also erstmal muss ich Ihnen widersprechen, weil das Wort Tomie heißt hineinschneiden und das Wort Ektomie heißt herausschneiden.
Da kommt der Mediziner
jetzt. Da kommt der alte Grieche.
Okay.
Also Ziel ist natürlich immer der Organerhalt. Man muss das entfernen, was krank ist und in dem Maß, dass es hinterher gut ist. So wissen wir zum Beispiel beim Darmkrebs, um das Thema nochmal aufzugreifen, dass man natürlich das Lymphabflussgebiet und das Blutversorgungsgebiet mit entfernen muss, um eine sekundäre, also eine zweizeitige Metastasierung so gering wie möglich zu halten. Also das Risiko zu senken, die Wahrscheinlichkeit zu minimieren. Und danach richtet sich dann, wenn man ein Blutgefäß durchtrennt, muss ich den Darm, der dann nicht mehr vernünftig mit Blut versorgt ist, entfernen. Und daraus, danach richtet sich dann unser Resektionsausmaß, also die Länge des zu entfernenden Darmstücks. Und man muss immer sagen, so viel wie nötig und so wenig wie möglich.
Welche Organe braucht denn eigentlich der Mensch? Also vor allem in einzelner oder in zweifacher Ausführung und auf welche kann er verzichten? Weil es ist oft so, wenn man mit jemandem im Gespräch ist, oder Sie haben es gerade gesagt, die Milz, dass man die entbehren kann, wundern sich dann immer, wenn man davon erzählt, ja, dem wurde das und das Organ entfernt, wo die Leute dann verwundert einen anschauen und sagen, ja, kann man damit überhaupt, also ohne überhaupt leben?
Also der Körper ist in Kompensation exzellent. Wir können mit sehr vielen Verlusten, um das Wort nochmal aufzugreifen, umgehen. Fangen wir mal oben an. Also bei der Schilddrüse ist es so, dass man ohne Schilddrüse sehr gut leben kann, weil man die Hormone, die sie produziert, ergänzen kann. Es gibt viele Menschen, die auch mit Schilddrüse eine Unterfunktion haben und jeden Morgen eine halbe Stunde vorm ersten Kaffee ihre Schilddrüsenhormone einnehmen müssen. Und so wäre das auch nach einer Entfernung der Schilddrüse entweder komplett oder bei der hälftigen Entfernung der Schilddrüse ist ja auch ein paariges Organ, dass man die Hormone eben gut in Tablettenform zuführen kann. Und ja, man kann ohne Schilddrüse sehr gut leben. Dann nicht zwingend zur Viszeralchirurgie gehörend, aber auch die Lunge unterteilt sich ja erst einmal in zwei Flügel, also einen rechten und linken, und dann jeweils noch in zwei beziehungsweise drei Lappen, die man auch in Teilen entfernen kann. Also Menschen mit einer guten Lungenfunktion können sogar auf einen kompletten Lungenflügel verzichten mit wenigen Einschränkungen. Das ist abhängig davon, wie geschädigt die Lunge zuvor war und die Lungenfunktion. Ohne Milz, um das nochmal aufzugreifen, kann man gut leben. Man empfiehlt den Patienten, wenn man die Milz entfernen musste, sich gegen Grippe impfen zu lassen, gegen Meningokokken, also die Hirnhautentzündung, gegen die Pneumokokken, die Erreger der Lungenentzündung, und gegen noch einen weiteren Lungenentzündungserreger, den Haemophilus influenza, weil die Milz ja eine gewisse Immunkompetenz beziehungsweise in der Immunantwort eine Rolle spielt, und darum sollten man diese Menschen impfen. Ansonsten kann man ohne Milz sehr gut leben. Die Leber ist ein Organ, was sich sehr gut regenerieren kann. Das heißt, auch da kann man bei guter Leberfunktion große Teile entfernen und die wächst in Anführungsstrichen sogar zu Teilen nach. Also da kann das verbliebene Lebergewebe quasi an Volumen zunehmen und somit dann auch Leberfunktion sich wieder verbessern.
Okay, die Galle?
Das müssen wir ein bisschen differenzieren. Okay. Die Galle per se ist ja die Flüssigkeit. Ja, und die Galleflüssigkeit wird in der Leber selbst produziert und wird dann über die Gallengänge in den Darm abgegeben, wo wir sie für die Fettverdauung brauchen. Und in der Galle sind auch noch ein paar Abbauprodukte, die wir loswerden wollen, also aus der Entgiftung und aus dem Stoffwechsel Abfälle, die wir dann mit dem Stuhl ausscheiden wollen, aber überwiegend auch eben für die Fettverdauung. Und wenn wir gerade keine Galleflüssigkeit im Darm brauchen, weil wir nichts Fettiges gegessen haben, dann ist der Körper sparsam und speichert diese Flüssigkeit in der Gallenblase. Die Gallenblase ist also lediglich ein Reservoir. Da wird die nochmal ein bisschen eingedickt, also das Wasser wird quasi wieder rückresorbiert, und durch diesen Rückresorptionsmechanismus kann es dann auch sein, dass eben Kristalle ausfällen. Das kennt man so ein bisschen aus der Chemie, wenn man so Salzwasser stehen lässt, dann bildet sich auch irgendwann ein Bodensatz, und so ist das in der Gallenblase auch. Wir nennen diesen Schlick oder Grieß dann Sludge, und wenn die Kristalle sich weiter zusammenordnen, dann entsteht irgendwann ein Steinchen, ein Konkrement. Und so entstehen Gallensteine. Die Gallensteine per se sind überhaupt kein Grund, jemanden zu operieren. Also wenn jemand beim Hausarzt zur Ultraschalluntersuchung geht und der sagt, sie haben einen Gallenstein, dann muss man diesen Menschen nicht gleich operieren. Es gibt ein paar Gründe, wann man es tun sollte. Es ist einmal, wenn man Symptome hat, also Gallenkoliken gehabt hat oder mal einen Gallenstein, der sich auf den Weg in den Darm verklemmt hat und gar eine Bauchspeicheldrüsenentzündung gemacht hat oder da Beschwerden gemacht hat, oder aber auch Steine, die größer als 3 Zentimeter sind, weil man weiß, dass ab dieser Größe Komplikationen auftreten können, die man dann eben vermeiden möchte. Durch einen kontinuierlichen Reiz kann sich Kalk in der Gallenblasenwand einlagern, wir nennen das dann Porzellangallenblase, und von der weiß man, dass sie eine Vorstufe zur Entartung sein kann, sodass sich auch daraus die Begründung ergibt, die Gallenblase zu entfernen. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, ohne Gallenblase kann man sehr gut leben. gibt selten Menschen, die bei langen Nüchternphasen dann unter Durchfällen leiden, weil die Gallensäuren dann kontinuierlich in den Darm abgegeben werden und die wirken im Dickdarm dann stuhltreibend, also binden Wasser, das macht flüssigen Stuhl und somit Durchfall. Das Einfachste, was man diesen Menschen raten kann, ist regelmäßig etwas zu essen. Und wie für die meisten Dinge gibt es da aber auch was Medikamentöses, was diese Gallensäuren binden kann.
Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal die Schilddrüse, Teile der Lunge, die Milz, auch große Teile der Leber, die Galle. Haben wir was vergessen?
Ohne Blinddarm, wobei wir das konkretisieren müssen. Wenn wir vom Blinddarm im Volksmund reden, reden wir Mediziner ja eigentlich von der sogenannten Appendix vermiformis, also dem Wurmfortsatz, einem Anhängsel am eigentlichen Blinddarm. Und auch ohne den kann man sehr gut leben. Das sieht man ja, dass ganz viele Menschen, wenn man sich mal umhört und umschaut, ohne Blinddarm, also ohne Wurmfortsatz leben und da keine Einschränkungen haben. Wird immer mal diskutiert. Also wir wissen, dass vermehrt Lymphfollikel dort sind, also auch eine gewisse Abwehrfunktion der Appendix zugeschrieben wird. Aber ein Nachteil hat sich nicht wissenschaftlich beweisen lassen. Es wurde auch mal diskutiert, dass es einen wesentlichen Einfluss auf das Mikrobiom, also das, was man früher Darmflora nannte, habe. Auch das ist wissenschaftlich nicht nachvollziehbar.
Okay, zum Blinddarm komme ich gleich jetzt nochmal. Aber haben wir noch irgendein Organ vergessen, auf was wir verzichten können, oder?
Naja, wenn man muss, kann man auch auf ein ganzes Stück Dünndarm verzichten. Der ist ja in seiner Länge relativ variabel. Und wenn notwendig, dann kann man auch da, man muss halt dann schauen, dass die Patienten noch genügend Resorptionsfläche haben, um Nährstoffe aufzunehmen. Es gibt auch Situationen, die man als Viszeralchirurg kennt, wenn aus irgendwelchen Gründen sehr viel Dünndarm entfernt werden musste, dass diese Patienten dann dauerhaft zumindest eine Zusatzernährung über die Vene brauchen, weil die Oberfläche des verbliebenen Dünndarmes nicht mehr reicht, um genügend Nährstoffe aufzunehmen. Ohne Dickdarm kann man sehr gut, oder was heißt sehr gut, ohne Dickdarm kann man leben. Mhm. Den kann man auch komplett entfernen. Es gibt so chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die sogenannte Colitis ulcerosa, die eben auch entarten kann, also an Krebs bilden kann. Und da ist immer noch die Empfehlung, dass man den Patienten, die dort eine Entartung dieser chronisch entzündlichen Darmerkrankung haben, dann auch den kompletten Dickdarm entfernt, womit diese Erkrankung geheilt ist und auch das Risiko an anderer Stelle dann nochmal an Krebs des Dickdarmes zu kriegen. Diese Patienten haben sicherlich Einschränkungen im Alltag, weil natürlich die eindickende Komponente des Stuhls weg ist. Nichtsdestotrotz kann man damit an einigermaßen normales Leben führen.
Ja, Wahnsinn. Das ist eine ganz schön große Latte, ne, an Organen, auf die man im Zweifelsfall dann verzichten kann. Sie haben jetzt den Blinddarm angesprochen. Jetzt gibt ja das Märchen, dass er eigentlich komplett nutzlos ist. Stimmt das?
Ja, ich habe es ja gerade schon mal so kurz anklingen lassen. So ganz nutzlos, glaube ich, ist in unserem Bauplan nichts. Mhm. Der hat schon eine gewisse Abwehrfunktion mit seinen Lymphfollikeln, die aber nicht so eine große Rolle spielen, als dass der Körper in irgendeiner Form einen spürbaren Schaden dadurch nimmt. Und wie gesagt, man hat mal überlegt, ob er nicht das Reservoir des Mikrobioms ist oder da einen Einfluss auf das Mikrobiom hat und hat das auch untersucht. Und alle mir bekannten Studien, so muss ich sagen, haben das nicht beweisen können.
Jetzt habe ich nachgelesen, also die erste dokumentierte Blinddarm-OP ist exakt vor 290 Jahren geglückt. Mhm. Was glauben Sie, hat sich seitdem getan?
Es hat sich viel getan. Also auch in meiner Anfangszeit war es durchaus noch üblich, das als sogenannte offene oder konventionelle Operation durchzuführen. Da gibt es ja verschiedene Zugangswege, aber alle eint der Schnitt im rechten Unterbauch. Und dann hat sich bald entwickelt die minimalinvasive Appendektomie. Also man macht das mit in der Schlüssellochtechnik mit einem kleinen Schnitt im Nabelbereich und zwei kleinen Schnitten im Unterbauch, über die man dann die Appendix gut entfernen kann.
Ist die Blinddarm-OP eigentlich noch ein echter Notfall oder haben Sie da Spielraum?
Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie akut sich das klinische Bild des Patienten präsentiert. Wenn Sie jemanden haben, der schon eine sogenannte Abwehrspannung hat, also das Bauchfell bereits mit reagiert als sehr sensibles Organ, dann sollte man diese Patienten auch unmittelbar operieren. Unmittelbar heißt nicht mit wehenden Fahnen in den OP fahren, aber innerhalb der nächsten 4 bis 6 Stunden. Wenn man jemanden hat, der einen Druckschmerz hat, wo die Vorgeschichte dazu passt, dass es eine Blinddarmentzündung ist, dem man auch eine Operation anrät, hat man sicherlich auch mal etwas mehr als diese 6 Stunden Zeit. Es gibt in der Leitlinie seit einigen Jahren auch die Möglichkeit der antibiotischen Therapie, der sogenannten unkomplizierten Appendizitis. Die ist definiert also ohne Bauchfellreizung und ohne Abszess oder Zeichen der Perforation des sogenannten Blinddarmdurchbruchs. Wir wissen aber mittlerweile, dass etwa ein Drittel dieser Patienten innerhalb des ersten Jahres trotzdem einer Operation zugeführt werden muss. Es gibt mal so eine Philosophiefrage, meines Erachtens durchaus Situationen, wo man mit einer antibiotischen Therapie auch unter der Erkenntnis, dass der Patient wahrscheinlich im Verlauf doch noch operiert werden muss, Zeit gewinnt. Ich denke da zum Beispiel an Patienten, die einen frischen Herzkatheter hatten und blutverdünnt werden müssen und wo man ein hohes Risiko hat, wenn man die Blutverdünnung pausiert, dass der Patient einen Schaden an seinem frisch versorgten Herzen nimmt. Dann wäre ich sehr großzügig damit, den antibiotisch zu versorgen, um vielleicht ein Vierteljahr zu überbrücken. Vielleicht wird es ja auch gut, vielleicht gehört er ja auch zu den 70%, wo es funktioniert. So dass man da einfach die Zeit gewinnt und dem Patienten das geringe Risiko zumutet.
Okay. Jetzt, wie erkennt der Laie eigentlich eine gefährliche Appendizitis? Sie haben das Kind beim Namen genannt. Also auf was muss ich achten? Welche Symptome habe ich und wann ist das höchste Eisenbahn, dass ich dann in die Notaufnahme
gehe? Also die Appendizitis ist tatsächlich ein Chamäleon und man denkt, wenn man in der Chirurgie beginnt, naja, wenn du mal so 10 bis 20 gesehen hast, dann bist du dir sicher. Habe ich auch gedacht. Dann hatte ich 25 gesehen und war noch unsicherer als bei der ersten.
Okay.
Also es fängt schon damit an, dass die Appendix, dieser Wurmfortsatz, ja relativ wenig fixiert ist und somit auch ganz viele Lagepositionen haben kann. Und dann an unterschiedlichen Stellen wehtun kann. Es gibt so ein paar klinische Zeichen. Das ist einmal der Wanderungsschmerz, der schon sehr deutlich ist. Das heißt, die Patienten berichten, dass der Schmerz im Oberbauch begonnen hat oder im Nabelbereich und sich dann auf den rechten Unterbauch konzentriert hat. Wenn mir das jemand erzählt, werde ich schon sehr hellhörig. Mhm. Fieber kann ein Indiz sein, muss es nicht. Es ist immer so eine Zusammenschau aus allem, ehrlicherweise. Der Blinddarm kann auch mal hinter dem Dickdarm liegen auf einem Muskel, den wir in der Hüftbeugung brauchen. Das heißt, wenn man den Patienten dann gegen Widerstand das Bein beugen lässt, kann es sein, dass er Schmerz verspürt, was ein Indiz dafür wäre, dass der Blinddarm in dieser Position entzündet ist. Natürlich der Druckschmerz, gegebenenfalls mit einer Gegenspannung im rechten Unterbauch. Auch der Loslassschmerz der Gegenseite. Bei Kindern kann man das ganz schön machen. Das ist immer schwierig, die einzuschätzen. Und da ist manchmal auch die Kooperation der Kinder nicht ganz so einfach. Und wenn man dann gemeinsam einmal durch den Raum hüpft auf einem Bein und das Kind sagt, nee, das möchte ich nicht tun, weil die Erschütterung wehtut, dann ist das auch ein Zeichen, dass das Bauchfell da einen Reiz hat. Und dann muss man da weiter nachschauen.
Sie haben Ihren Blinddarm noch?
Nein.
Ah, okay. Wann haben Sie den verloren und wo?
Den habe ich, ich glaube, ich war 18 oder 19 verloren, ja.
Okay.
Noch mit einem offenen Schnitt.
Okay. Das heißt, die große Narbe ist quasi.
Naja, so groß ist sie nicht, aber sie ist da.
Okay. Eine Frage meinerseits wäre noch hinsichtlich der Risiken bei bauchchirurgischen Eingriffen. Was sind da die größten Risiken und wie können Sie im OP diese minimieren?
Also bei uns gelten natürlich auch die allgemeinen Operationsrisiken wie Wundinfektionen, die bei Darmchirurgie immer etwas höher sind oder auch bei Entzündung von Blinddarm oder Gallenblase, weil das Organ, was man durch die Bauchdecke manövrieren muss, ja immer etwas höher ist. Wir wissen, dass das minimalinvasive Operieren das Risiko der Wundheilungsstörungen reduziert. Und wir wissen auch, dass eine sogenannte perioperative Antibiotikaprophylaxe, also ein Antibiotikum, was man vor der Operation gibt, dieses Risiko minimiert. Und wir wissen auch bei der Darmchirurgie, mittlerweile sehr gut bewiesen, dass eine sogenannte Darmdekontamination, also das Minimieren der im Darm befindlichen Keime am Abend vor der Operation, das Risiko für Wundheilungsstörungen senken kann. Die Patienten bekommen etwas zu trinken, was ein Antibiotikum oder zwei Antibiotika sind, die überwiegend bzw. ausschließlich im Darm wirken, ohne einen wesentlichen Einfluss auf den Organismus zu haben. Und das hat sehr gute Ergebnisse. Bezüglich der Wundheilungsstörungen. Blutungen sind ein Risiko jeder Operation, wobei in der Viszeralchirurgie bei geplanten Eingriffen und resizierenden Eingriffen der Blutverlust in aller Regel sehr gering ist, weil wir eben in Schichten operieren, die in der Embryonalentstehung, wo sich die Organe aufeinander legen, entstehen. Kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Serviette, die man in ihre einzelnen Lagen zerteilt und eben in diesen Trennschichten gibt es wenige bis keine kreuzenden Gefäße, sodass das eben sehr blutarm geht. Und Gefäße, die durchtrennt werden müssen, suchen wir gezielt auf und unterbinden sie, bevor wir sie durchtrennen. Und somit ist da auch der Blutverlust sehr gering.
Aber das heißt jetzt, es besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Sie ein benachbartes Organ quasi verletzen können. Aber wenn es so ist, dann wird das quasi zugenäht, oder?
Genau, also Ziel ist natürlich immer, nichts im Bauch zu verletzen, aber es ist wie im wirklichen Leben, immer wenn etwas in der Nähe ist, hat man eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man das in irgendeiner Form beschädigt, sage ich jetzt mal, oder dass es, weil es nach einer Voroperation schon sehr verwachsen ist, eben diese Trennschicht nicht mehr gibt und man dann durch etwas hindurchschneiden muss, was keine Trennlinie hat. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Oberflächenschaden machen, so nenne ich es jetzt mal, etwas höher. Und das würde man dann entsprechend versorgen, um ihr Beispiel mit dem Zunähen aufzugreifen. Wenn man also Darmschlingen hat, die miteinander verbacken sind und hat dann eine oberflächliche Läsion am Darm, dann würde man das übernähen und das heilt in aller Regel dann auch sehr gut aus.
Ist es in Ihrem Fachbereich dann nicht so, dass es eigentlich eine Wundertüte im OP teilweise ist? Ich meine, der Orthopäde, der sieht am Röntgenbild, okay, das Gelenk ist durch, ich muss es austauschen, klar, Sie haben auch Diagnostik, aber ist es nicht so, dass Sie eigentlich erst genau wissen, was Sie jetzt tun oder was Sie erwartet, wenn Sie eigentlich, sag ich mal, in den Bauch reinschauen?
In der Regel wissen wir schon, was uns erwartet. Dank der Schnittbildgebung mittels CT oder MRT können wir uns gut auf Operationen vorbereiten und wissen somit auch, ist ein Tumor auf ein Organ begrenzt oder wächst er über das Organ hinaus. Wir sind für manche Dinge in der Bildgebung natürlich geblindet. Also Herde unter 1 Zentimeter oder gar noch kleiner sind oft nicht zu erkennen, auch nicht vom geschulten Radiologenauge, sodass es durchaus sein kann, dass man mal in einen Bauch hineinschaut und tatsächlich etwas findet, von dem man vorher keine Ahnung hat oder nicht damit gerechnet hat, wo man dann entsprechend mit umgehen muss. Ja.
Jetzt durfte ich ja schon ein paar Mal bei Ihnen dabei sein, was ich sehr spannend fand im OP. Da ist mir aufgefallen, Sie haben Sie tragen ja eine Brille, aber Sie haben da nochmal so einen Clip drauf. Also so eine Art Sonnenbrille, würde ich jetzt mal sagen. Erklären Sie mal unseren Zuhörern, was es damit auf sich hat.
Also wenn wir minimalinvasiv operieren, operieren wir in aller Regel mit einem 3D-Turm. Also das ist eine Kamera, die ein 3D-Bild generiert. Und das kennt jeder aus dem Kino. Damit man 3D sehen kann, braucht man eine gewisse Brille. Und die kann man sich, wenn man Brillenträger ist, eben mit einem Clip, wie diese Sonnenbrillenclips, an die Brille heften und kann dann auf dem Monitor das 3D-Bild sehen.
Okay, spannend. Die Technik spielt, denke ich, da eine große Rolle bei Ihnen, weil wenn Sie sagen, Sie haben da so einen Turm da, der kostet bestimmt auch ein paar Euro, oder?
Ja, das ist ein guter Oberklassewagen, der da vor uns steht. Brauchen wir aber auch und haben damit eben natürlich mehr Patientensicherheit. Ne? Also ich persönlich finde den Gewinn des 3D sehr, sehr gut. Es gibt Menschen, die können nicht dreidimensional sehen, denen nützt es natürlich nichts. Aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie in einem Bauch auf 2D mit zwei Händen ineinandergreifend arbeiten wollen, ist es deutlich schwieriger, weil Sie natürlich einen dreidimensionalen Raum auf einem Fernseher sozusagen sehen. Und wenn Sie aber eine Tiefenschärfe und eine Tiefenabbildung haben, können Sie viel gezielter und sicherer arbeiten.
Ich habe jetzt nochmal so eine Themenüberschrift und da steht bei mir so, dass wir nochmal ein bisschen über den Darm spezifischer eingehen. Da habe ich mir überlegt, wie ist es denn eigentlich? Also nehmen die Darmerkrankungen zu? Wird einfach häufiger darüber berichtet oder wird die Diagnostik immer besser oder wird mehr operiert? Was ist die Antwort?
Ja.
Okay, auf alle vier Fragen.
Ja, genau. Also natürlich ist es so, dass der Darmkrebs natürlich eigentlich eine Erkrankung ist, die man durch eine regelmäßige Vorsorge vermeiden kann. Denn in aller Regel, es gibt nichts in der Medizin, was es nicht gibt, aber in aller Regel ist es so, dass wir eine sogenannte Adenom-Karzinom-Sequenz beim Dickdarmkrebs sehen. Das heißt, aus einer normalen Schleimhaut entsteht der Polyp. Der Polyp verändert sich noch über mehrere Zwischenstufen und wird erst dann zum Krebs. Das heißt also, wenn ich rechtzeitig zur Darmspiegelung gehe und dieser Polyp abgetragen wird und im Gesunden abgetragen wird, dann wird dieser Polyp sicherlich kein Krebs mehr werden. Kann an anderer Stelle ein erneuter Polyp entstehen. Darum sind die regelmäßigen Vorsorgen, wesentlich, die Intervalle richten sich ja danach, was bei der letzten Darmspiegelung rausgekommen ist. Und wenn dennoch ein Krebs da ist, ja, dann muss man ihn operieren, weil es immer noch nichts gibt, was den Krebs heilt, außer der Operation.
Die Diagnose Darmkrebs stelle ich mir sehr schlimm vor. Jetzt meine Frage wäre, wenn Sie diese Diagnose überbringen müssen an den Patienten, was ist das so für ein Gefühl für Sie? Oder haben Sie irgendein Ritual, dass Sie sagen, ich atme so mal dreimal tief durch, bevor ich ins Patientenzimmer gehe? Nehmen Sie uns da mal mit. Was macht es auch mit Ihnen?
Also tatsächlich ist es so, dass die Patienten ja meistens schon wissen, dass sie einen Darmkrebs haben, weil sie zu einer Darmspiegelung waren und der spiegelnde Kollege hat mit den Patienten dann auch das feingewebliche Ergebnis besprochen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man sich als Arzt und als Chirurg in der Situation noch einmal mehr immer über die besondere Situation des Patienten im Klaren sein. Das heißt, für uns ist das unser täglich Brot. Ja, für den Patienten ist es in der Regel das erste Mal, dass er das bedrohliche Wort Krebs gehört hat.
Ja, worst case.
Und da ist es ganz wichtig, dass man einmal die Bestandsaufnahme macht. Wir nennen das Staging, also wir gucken, wie ist die Ausdehnung des Tumors. Ist er nur in dem Organ? Gibt es Metastasen? Und unterbreiten dann ein Therapiekonzept. Und ich denke, was für den Patienten wichtig ist, ist, dass er merkt, dass das professionell funktioniert. Und wir in unserer Klinik haben auch die Entscheidung über die Therapie des Krebses nicht auf zwei Schultern verteilt, sondern wir besprechen die Tumorerkrankungen in einer sogenannten interdisziplinären Tumorkonferenz. Das ist eine Zusammenkunft von ärztlichen Kollegen aus verschiedenen Fachgebieten, die alle eben Tumortherapie oder Diagnostik betreiben und legen gemeinsam den richtigen Behandlungspfad für den einzelnen Patienten fest. Natürlich haben wir die Leitlinie für das kolorektale Karzinom, die das schon gut vordefiniert, aber nichtsdestotrotz muss man ja ganz individuell auf den einzelnen Patienten auch eingehen und ihm ganz klar sagen, welche Konsequenzen woraus entstehen. Und ich bin nicht in der Rolle, jemandem zu sagen, was für ihn gut ist, sondern ich muss ihm sagen, was passiert, wenn er sich nicht operieren lässt oder wenn er die Therapie nicht möchte und was mutmaßlich passiert, wenn er operiert wird. Und dann muss der Patient für sich entscheiden. Also wenn Sie einen 85-Jährigen vor sich haben, der sagt auf gar keinen Fall, ich hatte ein wunderbares Leben und ich möchte das nicht, dann ist das etwas, was ich durchaus akzeptiere, wenn der Patient versteht, welche Konsequenz das für ihn hat. Und wenn der 90-Jährige sagt, naja, aber warum, ich bin total fit und ich möchte noch 100 werden und tatsächlich hatten wir den Fall kürzlich,
okay.
Dann finde ich, muss man den Patienten unter entsprechender Risikoaufklärung auch die Operation anbieten. Und so ist es immer ein individuelles Gespräch und mein Ziel ist, dass der Patient mit ganz wenig Ungewissheit aus meinem Gespräch geht. Denn was uns zermürbt und was uns wachliegen lässt, ist ja Ungewissheit, wie geht's weiter? Und wenn man die Patienten informiert über ihre Erkrankung, über die Prognose und über die nächsten Schritte, dann ist nach meiner Erfahrung immer schon ein bisschen Druck da aus dem System genommen und die Patienten können zumindest mal wieder schlafen.
Dann ist eigentlich bei Ihnen das Gute, in Anführungszeichen, dass der Patient dann schon die Diagnose hat, wenn er eigentlich zu Ihnen kommt. Wie viel Darm wird bei einer Darmkrebs-OP dann eigentlich entfernt? Also Sie haben gesagt, eingangs so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Aber kann das nicht auch kontraproduktiv sein, wenn ich dann zu wenig entferne und vielleicht dann noch irgendeinen Herd übersehe?
Das schauen wir uns natürlich an. Also wenn man einen Tumor eine gewisse Größe hat, dann sieht man in der Operation, wo er gelegen ist. Wenn wir vorher schon wissen, es ist ein sehr früher Tumor, sehr klein oder nur ein Tumorrest nach einer Polypenentfernung von einem bösartigen Polypen, dann würden wir die Kollegen aus der Endoskopie bitten, an dieses Areal Tusche zu spritzen. Das ist nichts anderes als ein Darmtattoo, so erkläre ich das meinen Patienten immer. Also ein Farbstoff, den man einspritzt und der auch ein Leben lang eben an dieser Stelle bleibt. Und so können wir dann in der Operation von der Oberfläche des Darmes erkennen, um welches Areal es sich handelt. Und dann orientieren wir uns immer an der Blutversorgung dieses Abschnittes und diese Blutversorgung wird so zentral wie möglich unterbunden. Und das ist der onkologische, also der tumoradressierende Gedanke. Und wenn man dieses Blutgefäß unterbunden hat, ist ein gewisses Segment oder ein gewisser Anteil des Darmes nicht mehr durchblutet und den müssen wir entfernen, denn wenn man nicht mehr durchbluteten Darm im Bauch lässt, würde der nicht miteinander verheilen, weil er absterben würde. Und darum, wenn man weiß, wo der Tumor ist und das entsprechende Versorgungsgebiet mitresiziert, ist man immer auf der sicheren Seite.
Jetzt stelle ich mir so ein Horrorszenario vor, also der künstliche Ausgang nach so einer Darmkrebs-OP und frage mich, also wie geht man damit um? Also ist das Horrorszenario, was Sie auch erleben beim Patienten? Und ja, also wie kann man den Patienten auf dieses Szenario vorbereiten?
Auch da muss man natürlich oder muss uns Chirurgen klar sein, dass für uns ein künstlicher Darmausgang etwas ist, was wir kennen, was wir sehr häufig gesehen haben, womit wir umgehen können und was wir vor allem nicht selber an uns tragen. Für den Patienten ist auch das wieder etwas Besonderes und vor allem ist es eine Störung der persönlichen Integrität und das muss einem bewusst sein. Nichtsdestotrotz aus rein medizinischer Sicht ist es ja oft der Segen und der Lebensretter des Patienten. Und so erkläre ich das meinen Patienten auch. Und die meisten Menschen lernen damit relativ rasch, gut umzugehen. Es ist nicht so, dass wir den Patienten den künstlichen Darmausgang dorthin machen und das ist dann halt so, sondern die Patienten werden schon in dem Bewusstsein, dass es eben auch wieder etwas Besonderes ist, was man so nicht kannte, entsprechend betreut. Das heißt, es fängt damit an, dass wir vor der Operation, wenn wir vorher wissen, dass der Patient einen künstlichen Darmausgang braucht, die geeignete Stelle am wachen Menschen markieren. Denn ein künstlicher Darmausgang ist in der Tat nichts Schlimmes. Mhm. Ein künstlicher Darmausgang, der an einer ungeeigneten Stelle positioniert ist.
Sehr schlimm.
Sehr wohl, genau. Mhm. Das nicht, und in diesem Anzeichnen des Areals wird dann auch schon mal ein Gespräch geführt, dass der Patient so ein bisschen weiß, was auf ihn zukommt. Dass der Beutel, den wir dann in der Operation aufkleben, nicht der ist, mit dem er dauerhaft rumläuft. Sondern der dient natürlich erstmal, dass man das neu angelegte Stoma vernünftig beurteilen kann. Ist groß, ist transparent. Auch die Qualität des Stuhls, der da rauskommt, ist natürlich anfangs anders als im Verlauf. Und dann ist es so, dass man den Patienten zunächst einmal in der Versorgung zugucken lässt und ihn Stück für Stück an die Versorgung dieses künstlichen Ausgangs heranführt, sodass sie dann mit Entlassung den gut versorgen können. Und auch im Nachgang ist es so, dass sogenannte Nachsorger die Patienten weiter betreuen. Es gibt also immer einen Ansprechpartner, auch im ambulanten Setting, der auf Zuruf vorbeikommt, das Stoma regelmäßig mit beurteilt, die Materialien liefert und da auch mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn Bedarf ist. Und man muss auch immer unterscheiden zwischen einem dauerhaften und einem vorübergehenden künstlichen Darmausgang. Ziel ist ja immer, wenn jemand vorher kontinent war, also seinen Stuhlgang halten konnte, auch das hinterher wieder herzustellen und den künstlichen Darmausgang nur als vorübergehende Situation zu schaffen, damit eben die Darmnaht, wenn sie ganz tief unten am kleinen Becken ist, gut ausheilen kann. Zum Beispiel bei Mastdarmkrebs, wenn jemand vorbestrahlt ist, dann würde man den Patienten immer einen künstlichen Darmausgang vorschalten. Das heißt, unten wird die Darmnaht gefertigt und damit die in Ruhe ausheilen kann, würde man diesen künstlichen Darmausgang eben davor schalten, um den Darmabschnitt trocken zu legen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Gips bei einem Unterarmbruch. Diesen künstlichen Ausgang kann man mit einem kleinen Eingriff nach wenigen Wochen, wenn sich keine Chemotherapie mehr anschließen sollte, zurückverlegen. Ansonsten am Abschluss einer Chemotherapie, die der Operation noch folgen würde.
Okay. Jetzt würde mich Ihre Meinung noch zu Da Vinci interessieren, also zum Roboter und nicht zum Leonardo und ob er Ihnen langfristig auch helfen kann oder gar die Operation mal selber übernehmen kann.
Also ganz wichtig ist, dass die Robotiksysteme, ob sie nun Da Vinci heißen oder es gibt ja auch noch von anderen Anbietern Robotersysteme, die machen nichts eigenständig. Also es ist nicht wie in der Autoindustrie, wo man den Roboter programmiert, nimm die Tür von rechts und schraube sie mit zwei Bolzen nach links. Sondern die OP-Roboter, die man in der Viszeralchirurgie verwendet, unterstützen unsere Skills sozusagen. Wenn man jetzt von der klassischen minimalinvasiven Chirurgie kommt, von der Laparoskopie, ist ein Handicap, dass unsere Instrumente lange gerade Stäbe sind, die wir um die Achse drehen können, aber das war's. Und die Roboterinstrumente sind unserem Handgelenk nachempfunden. Das heißt, sie können auch so ein bisschen um die Ecke operieren. Also sie können, gerade wenn man sich das Becken vorstellt, im Becken gut um Kurven operieren und die Schichten, von denen ich eingangs sprach, gut wahren. Und man hat mit der exzellenten Optik und zehnfacher Vergrößerung eine sehr gute Sicht auf zu schonende Strukturen. Nicht zu vernachlässigen ist, dass der Operateur entspannt an einer Konsole sitzt. Und das geht gar nicht so sehr um das Wohl des Operateurs. Wir genießen das schon auch ein bisschen, dass es entspannt ist. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie im kleinen Becken operieren, da befinden Sie sich bestimmt eine halbe bis dreiviertel Stunde in einer sehr unangenehmen Zwangshaltung, um das zu operieren. Und jeder Handwerker kennt das, wenn er da mal über Kopf gearbeitet hat oder in irgendeiner Zwangsposition, dann ist die Hand nicht mehr ganz so ruhig und es ist einfach unangenehm und man wird im Zweifel auch etwas unpräziser an der Stelle. Und das ist eben der Vorteil der Robotik, die da greift. Es gibt Studien, die bisher nicht beweisen konnten, dass die Robotik besser ist. Aus meiner Erfahrung ist aber so, dass mindestens im kleinen Becken man schon einen Vorteil hat. Es ist ein ganz empirisches Empfinden, überhaupt nicht evidenzbasiert derzeit. Und ich glaube aber auch, dass die Robotik eine Weiterentwicklung der minimalinvasiven Chirurgie ist. Und wenn man so die Anfänge der minimalinvasiven Chirurgie gesehen hat, dann waren die Kritiker haben genau die gleichen Argumente vorgebracht wie jetzt die Kritiker der Robotik. Ja, es dauert lang und es ist zu teuer. Und jetzt ist die Laparoskopie oder der minimalinvasive Eingriff der Goldstandard. Und ich glaube einfach, dass die Robotik zunehmend Fuß fassen wird.
Wir halten fest, Sie müssen also nicht um Ihren Job bangen.
Nein.
Okay. Bevor ich zum letzten Themenblock, so die Gastroenterologie, noch komme, eine Frage habe ich noch. Und zwar habe ich in Ihrer Darmbroschüre gelesen, der Patient soll Kaugummi mitbringen. Mhm. Warum?
Wir sehen nach großen Darmeingriffen, dass der Darm manchmal träge ist. Das heißt, der bewegt sich nicht. Normalerweise hat er so ein bisschen wie eine Schlange beim Fressen, so eine Muskelbewegung. Und wenn wir im Bauch große Operationen durchgeführt haben, kann das sein, dass der träge ist. Und es ist ein reflektorischer Reiz, wenn wir kauen, dass der Darm quasi unten anspringt. Ja, also wir signalisieren, oben kommt was und dann läuft unten schon mal der Motor warm. Okay. Und das ist quasi der Reiz, wenn wir oben Kaugummi, der Patient kann ja noch nicht so viel essen, weil das noch nicht weiter transportiert wird, aber wenn wir ein Kaugummi kauen, also Kaubewegungen machen, kann das den Darm so ein bisschen in die richtige Richtung antreiben.
Wie lange muss der dann kauen, dass was unten ankommt? Geht es sofort oder 10 Minuten, Viertelstunde?
Ja, so, bis so ein Kaugummi halt nicht mehr schmeckt.
Okay. Gut, ich habe es angesprochen. Ich möchte noch die Gastroenterologie streifen. Also ich würde sagen, die Diagnostik, Therapie und Prävention von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes mit den angeschlossenen Organen, was ja hier an der Klinik auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem Dr. Visceriano ist. Was sollten Menschen tun, um das Risiko für Darmkrebs so gering wie möglich zu halten? Oder kann ich überhaupt was tun, außer jetzt vielleicht der Vorsorge?
Ja, es gibt, wir wissen, dass viel rotes Fleisch eine Auswirkung hat auf die Darmkrebsentstehung. Rauchen ist nicht gut, viel Alkohol ist nicht gut. Aber tatsächlich ist es etwas, was durch die Vorsorge ja eben auch rechtzeitig erkannt werden kann. Ferner ist es wichtig, dass wenn wir nahe Verwandte haben, die an Darmkrebs erkrankt sind, vielleicht auch schon früh an Darmkrebs erkrankt sind, dass wir mindestens 10 Jahre vor dem Erkrankungszeitpunkt des Angehörigen anfangen, uns spiegeln zu lassen.
Mhm. Aber ist es hierzulande nicht so, dass die, sag ich mal, Darm- oder Magenspiegelung sehr spät erst von der Kasse übernommen wird?
Ab 50 wird sie von der Kasse übernommen, außer wir haben einen Grund oder wir haben Symptome. Also wenn jemand sagt, er hat Blut im Stuhl oder hat Stuhlunregelmäßigkeiten, dann würde das durchaus zu einer Diagnostik gehören, die auch die Kassen übernehmen. Und wenn Sie sagen, mein Vater oder Großvater hatte mit 49 die Diagnose Darmkrebs, dann steht Ihnen ab 39 auch die Darmkrebsuntersuchung zu. Oder wenn in der Familie oder bei Ihnen genetische Veränderungen nachgewiesen sind, die bekanntermaßen zu frühen Darmkrebsmanifestationen führen. Auch dann zahlen die Kassen eine frühe Darmkrebsvorsorge, also die Koloskopie. Mhm. Es gibt Patienten, wo das bereits im Kinder- oder Jugendalter notwendig
ist. Okay. Wir kommen langsam zum Ende von unserem Podcast. Ich habe aber noch was Neues mit dabei, und zwar eine Schnellfragerunde. Mhm. Das heißt, Sie antworten kurz und knapp oder vervollständigen den Satz. Verstanden soweit?
Ja.
Okay, auf los geht's los. Als Deutschland 1990 Weltmeister wurde,
war ich 11 Jahre alt.
Als Patient war ich im Krankenhaus.
Mit einer Appendizitis.
Okay, Blinddarm. Hannover ist für mich
ein Stück Heimat.
Wenn ich Auto fahre,
fluche ich gerne.
In meiner Freizeit mache ich
mich gern mit Freunden treffen und kochen.
Worauf ich nicht verzichten kann?
Gutes Essen.
Fürth oder Nürnberg?
Erlangen.
Im OP Klassik oder Heavy Metal?
Gar keine Musik.
Okay. Wenn ich ein Buch schreiben müsste, wäre der Titel?
20 Jahre Südhang.
Südhang, das müssen Sie erklären.
Die meisten Krankenhäuser sind gegen Süden, oder mit den Patienten sind wir nach Süden ausgerichtet.
Und wir werden nochmal ernst, eine Diagnose, die ich niemals hören möchte.
Demenz.
Sehr schön, das lassen wir so stehen. Ja, besten Dank für Ihre Zeit und die angenehme Gesprächsatmosphäre.
Ich danke.
Ich finde, man hat einen guten Eindruck bekommen, warum bei Ihnen auch auf dem Abteilungsflyer steht, moderne Chirurgie mit Herz, und warum Gesundheit eben mehr ist als die Technik jetzt im OP. Dankeschön, Herr Henne.
Vielen Dank.